Wenn man die alten griechischen Begriffe nimmt, Idiotie ist bei uns natürlich normativ eindeutig belegt, aber wenn man mal von der Wortwurzel kommt, dann bedeutet das ja eigentlich so eine Art Entweltlichung, dass man mit seiner Vernunft oder mit seinem Verstand alleine ist und deswegen Monster gebiert.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen über eine einigermaßen aktuelle Veröffentlichung heute und die ist von Jan-Philipp Kruse. Sein Buch heißt Semantische Krisen, Urteilen und Erfahrungen in der Gesellschaft ungelöster Probleme. Und es geht um ein eigentlich recht simples Phänomen, das wir sicherlich alle kennen, und zwar, dass uns die Worte vor allem in politischen Diskussionen so ein bisschen abhanden zu kommen scheinen. Wenn jemand sagt, aber die Freiheit, ist das für uns dann ein Neoliberaler? Wenn jemand sagt, aber was ist mit der Liebe? Denken wir dann, ah, das ist irgendeine verquere Romantikerin? Was ist mit Begriffen wie Nachhaltigkeit oder Sicherheit? Sind das Worte, die wir noch wirklich verstehen? Oder sind das Worte, bei denen wir fast nur noch das Framing hören, was bei ihnen angewandt wird? Das ist die Frage, die wir heute klären wollen und ich freue mich sehr, jetzt mit Jan-Philipp Kruse darüber zu sprechen. Hallo.
Hi, freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Hamburg in der Forschungsgruppe Ethik in der Informationstechnologie, beschäftigst dich auch gerade, glaube ich, wieder mit verschiedenen gesellschaftlichen Transformationen, die parallel ablaufen. Bevor wir zu dem allen kommen, will ich erstmal hier wie immer die Frage nach dem Warum am Anfang stellen. Für dich ganz persönlich, warum eigentlich Philosophie?
Oh je, Mine. Das ist ja eine Frage, die sich gut zum Überrumpeln eignet.
Ja. Ja. Muss ich vielleicht die Leute darauf vorbereiten?
Bei mir war es tatsächlich so, und das deckt sich wahrscheinlich, also es ist jetzt in gewisser Weise eine eher langweilige Antwort, weil die sich wahrscheinlich deckt sozusagen mit vielen ähnlichen biografischen Verläufen, die man so kennt. Ein gewisses Unbehagen, nicht? In und an der Kultur im weitesten Sinne. Also ich meine, man ist Teenager und merkt, dass irgendwas komisch ist. Die neue Seltsamkeit, ne, ist so ein Lied, was wir als Teenager auch immer gehört haben, fällt mir dabei ein. Und diese Seltsamkeit hat mich irgendwie zur Philosophie gebracht. In relativ jungen Jahren ging ich zur örtlichen Buchhandlung und habe mir dann mal die Sachen bestellt, die ich so vom Titel für interessant hielt. Es waren dann unter anderem Adorno und Heidegger und
Um mal einfach einzusteigen. Ja. Okay, aber ich glaube, so klar politisch wurde die Frage noch gar nicht immer hier beantwortet. Also bei dir war das schon, und das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen, weil bei dir das Soziale ja auch eine große Rolle spielt. Das war schon früh vernetzt, auch mit diesem philosophischen Interesse.
Politisch im weiteren Sinn, also das geht jetzt überhaupt nicht darum, sozusagen sehr, sehr harte parteipolitische normative Anliegen zu verfolgen, das jetzt überhaupt nicht, aber ich meine, ich bin sozialisiert worden, um es vielleicht mal zu illustrieren. Meine Sozialisation fällt jetzt halt genau in diese Zeit des Neoliberalismus, ja, wo sozusagen die Hartz-Gesetze verabschiedet wurden, aber wo ja auch allgemein so ein gesellschaftlicher Spirit um sich griff. Dieser Wahlkampf, wo der FDP-Spitzenkandidat lackierte Schuhsohlen hatte, mit der desiderierten Prozentangabe drauf. Ein Stichwort damals war die sogenannte Spaßgesellschaft. Das war so ein soziologisches Rubrum.
Westerwelle, 18%, war das das?
Genau, ja. Das war das, genau. Und ich meine, vielleicht kommen wir da später ja auch noch drauf. Irgendwie, man fand das ja damals schon seltsam und hat sich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass dieses Projekt funktionieren kann? Und ich würde sagen, heute, so 20 Jahre später, sieht man eben die Folgen. Ja, also so eine Art Exploitation of Life. Oder sagen, man hat halt versucht, überall den Finger draufzulegen und die Dinge in Anführungszeichen effizienter zu machen und hat aber als Bürgerin oder als Bürger gesehen, dass es ja an ganz vielen Stellen eigentlich überhaupt nicht funktioniert hat. Die Infrastruktur hat sich massiv verschlechtert, hallo Deutsche Bahn, ja. Das öffentliche Leben ist an vielen Stellen sozusagen auf Kante genäht, ja, und so weiter und so fort. Und und das dann immer unter Optimierung, Effizienz und Freiheit zu diskutieren, das war ja damals irgendwie schon komisch. Und so ging das los, dass wir uns als Teenager gefragt haben, was heißt denn eigentlich Freiheit? Insofern würde ich, also um auf die Frage zurückzukommen, mein Weg zur Philosophie, ja, ist sicherlich in dieser Hinsicht politisch, aber jetzt nicht in der Weise, dass es da sozusagen um enge, irgendwie parteipolitisch zu verortende Anliegen gehen würde, sondern es geht eher darum, dass man über manche Sachen gestolpert ist und sich gewundert hat. Und ja, wenn man da dann lange drüber nachdenkt, dann landet man früher oder später bei so philosophischen Fragen wie eben der Frage danach, was dann eigentlich Freiheit bedeutet.
Ja, jetzt wo du sagst, ich weiß noch, dass wir als Kinder immer im Erdkundeunterricht saßen und da immer schon hieß, alles geht den Bach runter. Also dann ging es immer um irgendwie den Amazonas-Regenwald oder die Meere oder keine Ahnung was. Und schon als Kinder dachten wir, irgendwie immer wird uns jetzt hier erzählt, alles wird verdreckt, alles wird immer schlimmer und so weiter. Aber man hat es genauso in dem gesellschaftlichen Spirit noch nicht so ganz gespürt. Und dann, als die Erzählungen jetzt zur Klimakrise irgendwie deutlicher geworden sind, stimmt, merkt man eigentlich, es gibt auch dieses The Repressed Returns, irgendwie diesen Begriff. Und stimmt, das war wahrscheinlich tatsächlich so eine Zeit der Unterdrückung. Du hast jetzt eine, ja, Zeitanalyse, vielleicht Gesellschaftsanalyse, aber auch eine der Sprache geschrieben und der Frage, wie können eigentlich wir uns über Probleme verständigen und versuchen, die politisch anzugehen. Semantische Krisen heißt dein Buch. Wie bist du auf diesen Begriff gekommen? Oder vielleicht andersrum, du hast ja gerade so ein bisschen aus deiner Jugend erzählt und da klangen gerade, wenn man dein Buch kennt, klangen da schon so ein paar Stichwörter an und wie es auch in dem Buch dann geht. Wie kam überhaupt die Idee vielleicht erstmal vielleicht so rum zu diesem Buch? Was war deine Grundbeobachtung?
Auch das ist eine Frage, die mich irgendwie beim Schopf packt, würde ich mal sagen. Also wahrscheinlich ist es ja beim Schreiben solcher Bücher immer so, dass mehrere Einflüsse zusammenspielen und sich verbinden. Aus der Philosophie heraus hatte ich mich schon länger ja mit dem beschäftigt, was man bei Jürgen Habermas eigentlich das Spätwerk nennen könnte. Mhm. Das ging aus meiner Sicht los mit seiner ja späten Beschäftigung mit Fragen von Wissen, Glaube, Religion, Theologie. Und das ist ganz interessant für die, die das möglicherweise jetzt nicht sofort auf dem Schirm haben, also um da einmal die Baustelle nochmal hervorzukramen.
Also bei Habermas wissen viele, er lebt noch, er äußert sich auch aktuell noch politisch und genau. er kommt aus der Frankfurter Schule und hat es aber eher in dieses Öffentlichkeitsdiskurs ethische Modell irgendwie mitgenommen. Das ist wahrscheinlich so das Grobe, was Leute schon mal gehört haben.
Genau, viele, also ich glaube, Strukturwandel Öffentlichkeit ist ein wahnsinnig erfolgreiches Buch, was so über die Disziplingrenzen hinweg Karriere gemacht hat, wo es ja darum geht, wie sich eine bürgerliche Öffentlichkeit formiert und dann aber auch schon gleich wieder den Bach runtergeht eigentlich. Das Deliberative ist in der Politiktheorie und so weiter und so fort natürlich ein ganz wichtiges Paradigma geworden. Die Idee ist tatsächlich, grob gesagt, es gibt so Schlagworte, ne, oder wie soll man sagen, feststehende Formulierungen, die in den Seminaren immer wieder fallen. Und eine dieser Formulierungen, die man sich ganz gut merken kann, ist zum Beispiel der zwanglose Zwang des besseren Arguments, ja. Dass man sagt, wo wirkt jetzt dieser zwanglose Zwang des besseren Arguments? Naja, zum Beispiel kennt man den hoffentlich aus Intimbeziehungen oder aus dem Seminarraum oder aus Diskussionen mit Freundinnen und Freunden oder so, ja, wo es eben hoffentlich keine starken Machtgefälle gibt, sondern man tatsächlich gemeinsam nach dem besseren Argument suchen kann. Und das setzt sich dann auch durch. Genau, das ist so das, was viele kennen. Und jetzt kam eben dieses Spätwerk hinzu. Und dieses Spätwerk hält einerseits fest an der Emphase auf öffentlicher Debatte. Andererseits gibt es aber einen Schlenker. Die Befürchtung ist, dass uns sozusagen dass uns das Besteck abhanden kommen könnte, um eigentlich noch gehaltvoll und sinnvoll miteinander zu reden in der pluralen Gesellschaft von heute. Die Befürchtung ist, dass man immer stärker aneinander vorbeiredet, dass, ich zitiere das mal so grosso modo aus dem Kopf, dass Bürgerinnen und Bürger sozusagen normativ gehaltvolle Konzepte nur noch wie Waffen gegeneinander richten, um sich damit sozusagen in erbitterten Diskussionen oder juristisch vor Gericht oder so dann eben Vorteile zu erkämpfen. Das aber sozusagen schon längst in den Hintergrund getreten sei, dass man sich tatsächlich gegenseitig verstehen möchte und dass daraus sozusagen dann was erwachsen könnte. Das ist sozusagen die Befürchtung, dass eben damit einhergehend, wenn man da jetzt sozialphilosophisch drauf guckt, dass eben genau diese, wie soll man sagen, so Trägerbegriffe, die ganz wichtig wären, um als Gesellschaft ja sich sozusagen ins Benehmen miteinander zu setzen, sich zu verständigen, so Trägerbegriffe wie Freiheit, Gleichheit, Solidarität und so weiter, dass diese Begriffe aber auch, wie soll man sagen, Solidarität ist ja vielleicht, würden jetzt viele philosophisch könnte man dazu einen Begriff sagen, aber viele würden ja jetzt auch sagen, die uns zuhören, die vielleicht jetzt nicht schon seit 10 Semestern Philosophie studieren, das ist auch irgendwie, das hat auch was mit einem Gefühl zu tun, das hat auch was mit Motivation zu tun oder so, dass das sozusagen alles einen immer schwereren Stand haben könnte. Und was ist da der Lösungsvorschlag? Naja, gibt's nicht in der Religion so eine Art Obdach, so eine Art Asyl für diese anspruchsvollen, normativ dichten Begriffe? Also was, sozusagen, was ist es jetzt, die Freiheit oder so? Was ist es jetzt, die Solidarität? Was bedeutet das dann? Zu was sollte uns das denn motivieren? Zu welchem Handeln sollte uns das denn verleiten, dass wir uns als solidarische Bürgerinnen und Bürger begreifen? Und hier ist, naja, das ist sozusagen, selbst wenn das unter dem Druck ökonomischer Erzählungen im Mainstream der gesellschaftlichen Debatte, selbst wenn es da kaputt geht, gibt es an den Rändern halt noch dieses religiöse Dickicht, wo man das noch finden kann. Und deswegen ist sozusagen aus demokratischer, sozialphilosophischer Sicht der Dialog, ich sage es jetzt mal ein bisschen zweckorientiert, deswegen ist der Dialog mit religiösen Mitbürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe nicht nur was sozusagen von der liberalen Gesellschaftsordnung geboten ist, dass man auch diesen Bevölkerungsgruppen mit Respekt gegenübertritt, sondern ist auch was produktiv sein kann für die gesamte Gesellschaft. Weil da sozusagen diese utopischen Energien, könnte ich auch sagen, ja, diese semantischen Potenziale ist dann das Wort, die würden da sozusagen, ja, ein Asyl gefunden haben.
Weil es da gelebt wird oder weil es da gepredigt wird oder warum für Habermas hat das da
einen Raum? Da geht's ja gleich schon ans Eingemachte. Das wäre eine der Sachen, wo man aus meiner Sicht den Finger draufhalten müsste. Genau. Geht's da jetzt sozusagen um eine Semantik im engen Sinn? Darum, dass es sozusagen bestimmte, wie auch immer stabilisierte Begriffsverständnisse gibt im Kanon oder so? Oder geht's um eine Lebensform, ja? Und ich wollte jetzt kein Buch darüber schreiben, was Habermas genau gemeint haben könnte, sondern ich wollte eben ein Buch darüber schreiben, wie die Lage der modernen oder postmodernen Gesellschaft ist mit Blick auf ihre Kommunikationsfähigkeit. Deswegen würde ich, oder um vielleicht mal so abzubiegen, würde ich sagen, es ist halt interessant, aus der Lebensformperspektive drauf zu schauen und sich zu fragen, wie kommt es denn eigentlich, dass bestimmte Begriffe gut funktionieren und sozusagen lebendig sind und uns sozusagen im gesellschaftlichen Alltag anleiten auf eine Weise oder diesen gesellschaftlichen Alltag strukturieren. Ja, der ist ja vielfältig über begriffliche Vorstellungen davon, was wir gerade machen, was wir als nächstes tun wollen und so weiter und so fort vermittelt. Also diese Begriffe, wie kommt es eigentlich dazu, dass manche von denen lebendig sind und manche, gut, und die anderen, dann gibt es noch eine Gruppe von Begriffen, die ist irgendwie eindeutig tot und wahrscheinlich braucht man die auch nicht mehr und die verschwindet von der Bildfläche. Interessant ist jetzt ja dieser Zwischenbereich. Also die Zombies, könnte man sagen, unter den Begriff, ne? Halb tot, halb lebendig, die irgendwie noch da sind und von denen man das Gefühl hat, also irgendwie braucht man die noch, so, oder, also, ja, man würde sie noch nicht auf den Dachboden bringen und gleichzeitig ist irgendwas mit denen, die sind irgendwie angestaubt, die funktionieren nicht richtig, ich glaube, der Punkt ist, wenn man das präzise auf den Begriff bringt oder angeben muss, was irgendwie das Problem ist mit diesen Begriffen. Ich würde sagen, im Kern geht es darum, dass man sie nicht mehr verlässlich verwenden kann. Die sind im Wortschatz, die sind ja nicht aus dem Duden verschwunden oder so, aber ich kann sozusagen nicht darauf bauen, ein gehaltvolles Argument darauf aufsatteln zu können, weil ich nicht weiß, ob es bei meinem Gegenüber überhaupt verfängt oder ob es sozusagen nur als schales, möglicherweise nur so als schales, begriffliches Netz dann empfunden und beiseite gelegt wird und man eben voranschreitet zu den vermeintlichen harten Interessen oder so. Ne? Und ja.
Was sind denn so Begriffe, diesem halbtoten Zombie-Bereich für dich?
Ich würde sagen, es gibt Begriffe, da ist relativ klar, dass die zwar semantisch was ausrichten könnten, aber gleichzeitig sehe ich nicht, dass man sie unbedingt vermissen würde. Also ich zumindest vermisse sie nicht. Zum Beispiel der Begriff Fräulein, klar, der ist in gewisser Weise, bringt der ja eine Präzisierung mit sich, die aus dem modernen Sprachgebrauch irgendwie rausgefallen ist. Und das hat ja aber auch was mit
alleinstehende Frau ist das, ne? Oder?
Genau, nicht verheiratete Frau. Und aber sozusagen mit gesellschaftlichem Wandel hat sich das ja in gewisser Weise auch erübrigt, dass man das jetzt in der Sprache unbedingt immer präsent haben müsste. Im Gegenteil. Ne? Es man würde es vielleicht sogar eher als Affront empfinden, ne? Dass sozusagen, warum sollte man das sprachlich so hervorkehren, wie jetzt genau der Beziehungsstatus sozusagen ist, ja?
Ja, also. Semantik ist Bedeutungslehre, ne, eigentlich. Also es geht darum, quasi dieser Begriff hat eine Bedeutung, aber vielleicht haben wir für diese Bedeutung im öffentlichen Diskurs gar nicht mehr so eine starke Verwendung, weil wir das als übergriffig empfinden und deswegen benutzen wir den Begriff nicht mehr.
Genau, genau. So, und wenn ich jetzt aber mal den Begriff der Freiheit nehme, der ich würde sagen, der ist ja sehr strapaziert. Also der wird politisch von allen möglichen Seiten belehnt. Man kann sich vermeintlich schnell darauf einigen und da gehen jetzt auch schon die Probleme los. Erfolgreich, ich würde sagen, es ist regelmäßig so, dass erfolgreiche Begriffe natürlich an vielfältigen Stellen des gesellschaftlichen Austausches Verwendung finden und alleine dadurch in gewisser Weise so ein bisschen verwässert werden. Bei Tolkien gibt es diese Stelle, wie zu wenig Butter auf zu viel Brot verstrichen. Mhm, ja. Ja. Also sagen, ja,
so das fühlt ist sich so was, Bilbo, was, als er den Ring, glaube ich, zu oft benutzt, irgendwie so, ne?
Ja, Gandalf vorbeikommt. Genau. Genau, genau. Ich meine, sowas kann natürlich immer schnell passieren. Und dann kann man aber überlegen, dass es aber auch wieder sozusagen Gegentendenzen und so Revitalisierungstendenzen gibt. Bleiben wir mal beim Begriff der Freiheit. Also sozusagen politisch umkämpft, von verschiedenen Seiten belehnt. So, und ich würde sagen, ein dominantes Narrativ, wir waren ja schon beim Neoliberalismus, ein dominantes Narrativ ist, dass es darum etwas geht, was wir in der Philosophie grob unter negativer Freiheit abheften würden. Ja. Also es geht darum, dass ich sag's mal etwas polemisch, ich möchte gerne mein Ding machen können, ja, so. Und da sollen mich die anderen mal bei in Ruhe lassen. Und natürlich gibt's dafür sofort Plausibilitäten und Intuitionen, wo jetzt dieser negative Freiheitsbegriff eine Rolle spielt. Man kann natürlich aber auch sehr schnell zum Punkt kommen, dass das nicht reichen wird und zu wenig ist und geradezu vereinseitigt ist, nämlich nur die eine Seite der Medaille ist. Jetzt in dieser, also ich muss dazu sagen, das ist eine grobe Unterscheidung, die ehrlich gesagt auch aus dem Kalten Krieg kommt und da auch eine polemische Stoßrichtung eher hatte, aber heute verwendet man sie sozusagen eher analytisch.
Die Unterscheidung also, positive, negative Freiheit oder?
Genau, ja. Also negative Freiheit, die eine Seite, positive Freiheit wäre dann ja eher zu sagen, naja, aber welche Vorbedingungen müssen denn eigentlich realisiert sein, damit sich bestimmte Freiheitsspielräume überhaupt mal erst einstellen? Also zum Beispiel ohne Infrastruktur bringt mir Reisefreiheit jetzt nicht so viel. Mhm. Ne? Ich kann sie nicht wirklich realisieren, denn wie soll ich von A nach B kommen, wenn die Bahn nicht fährt zum Beispiel? Ja, dann so. Dann mag es sein, dass ich auf dem Papier zwar frei bin, aber so, ich kann das nicht realisieren. Oder eine andere Facette wäre, sozusagen komplexere Formen von Freiheit, die bedürfen irgendwie erstmal einer gewissen Vorarbeit sozusagen. Und ich würde sagen, dieser zweite Freiheitsbegriff, der ist doch ziemlich schwierig an die Frau oder den Mann zu bringen auf dem politischen Parkett. Und gleichzeitig ist aber auch klar, dass wir den brauchen. Ja, weil sozusagen nur mit dem negativen Freiheitsbegriff kommt man nicht so furchtbar weit. Man sieht es ja jetzt auch gerade wieder politisch. Vielleicht ist es gar nicht so fruchtbar, jetzt zu sehr in die Details zu gehen, an die sich nächstes Jahr schon keiner mehr erinnern wird. Aber
vor allem, weil diese Folge jetzt auch nicht direkt erscheinen wird. Aber wenn ihr, genau, mal schauen, worum es jetzt geht. Aber
Aber ich meine, an vielen Stellen, zum Beispiel die aktuellen Gesetzgebungsdebatten, die so laufen, ja, und da würde man ja sagen, also zum Beispiel energetische Sanierung, und dann würde man ja sagen, ja, es soll aber in der Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen liegen, mit welchem Brennstoff sie jetzt heizt und wie genau sie das macht und so weiter und so fort. So, und jetzt könnte ich aber auch sagen, zu einem bisschen komplexeren Freiheitsbegriff gehört doch aber auch, okay, also die einen sollen frei darin sein, ihr Brennmaterial zu wählen, aber was ist jetzt mit meiner Freiheit, saubere Luft zu atmen, so? Was ist jetzt mit der Freiheit von denen, die, also diese Brennstoffe werden ja in der Regel nicht in Deutschland abgebaut, so, klar.
Und die Klimafolgeschäden sind ja auch im globalen Süden hauptsächlich.
Genau, ja. Und jetzt ist aber die Frage, ob man mit diesem komplexeren Freiheitsbegriff eigentlich was ausrichten kann, ob es sozusagen Responsorien gibt, ob es eine Vorstellung davon gibt, was klickt eigentlich bei deinem Gegenüber, wenn du sagst, aber die Freiheit. Und ich würde vermuten, es ist viel stärker diese negative Idee als Dinge, die da sozusagen noch, da auch noch drinstecken. Das war jetzt aber relativ, wie soll ich sagen, das war jetzt relativ technisch. Ein viel einfacheres Beispiel, also nehmen wir doch mal die Idee der Liebe. Ja, schlechter Ruf. Die Hippies haben natürlich nicht zum Ruhm derselben beigetragen. Also wenn man sich so abgefragte Leute wie, wie heißt dieser Schauspieler, Gérard Depardieu oder so anguckt, ja, dann verstehe ich sofort, dass es irgendwie Bedenken hinsichtlich der kulturellen 1968er Bewegung gibt. Und ich meine, jeder Popstar, der nicht bei drei hinterm Baum ist, ja, würde ja sagen, ja, it's about love oder so. Also das ist sozusagen so zugeschüttet, ne, von so oberflächlichen oder vermeintlich oberflächlichen Bezugnahmen. Und wenn ich jetzt irgendwo sagen würde, also wenn ich irgendwo, wo es drauf ankommt, sagen würde, in der Kommission oder so weiter, ja, also jetzt nicht mit meinen fünf besten Freunden beim Bier, sondern in irgendeinem offiziellen, wenn ich jetzt sagen würde, ist aber wenig liebevoll, ja, dann würden mich da die Leute wie ein Auto angucken und mich vielleicht beim nächsten Mal auch nicht mehr einladen. So, ja, also mit sowas zu kommen, wäre ja schon geradezu so ein bisschen esoterisch. Und ich meine, Hegel schreibt aber auch davon. Und natürlich ist es so, dass, also wir kommen ja aus einer Zeit sozusagen, in der beschrieben worden ist, wie die Online-Debatten sozusagen, also schwieriger, hasserfüllter, kommunikativ entgleisender geworden sind und so weiter und so fort. Es gibt so viele Hinsichten, wo man sagen könnte, Leute, wir haben hier zusammen eine begrenzte Lebenszeit auf diesem endlichen Planeten. Lass uns doch zusammen versuchen, das Beste draus zu machen. Ja? Und ja, damit, ich würde sagen, diese Vorstellung ist einerseits, wenn wir jetzt miteinander reden, kann man da zwar den Fall für schildern, oder so, also making the case, ne, das kann man machen. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass so eine Erzählung schnell versanden würde in der öffentlichen Debatte. Und ich frage mich eigentlich, warum gibt es da kein Responsorium mehr für? Warum haben diese Begriffe so einen schlechten Leumund? Und ich höre jetzt gleich auf zu reden, aber die darüber hinausgehende Frage, die noch viel interessanter ist, würde ich sagen, ist ja, ich meine, konkrete Begriffe sind das eine. Und man kann ja auch mal sagen, ja gut, dann legen wir die beiseite und denken uns halt neue aus oder so. Die viel interessantere Frage ist, wie ist es eigentlich mit der, ich habe jetzt Responsorium ein paar Mal gesagt, was so ein Hilfswort ist, ne? Wie ist es eigentlich mit der Empfänglichkeit für anspruchsvolle Begriffe? Wie ist es eigentlich mit der Empfänglichkeit für Dinge, die sozusagen links und rechts vom narrativen Mainstream liegen? Wie ist es eigentlich mit der Empfänglichkeit mit sowas wie für die ökologische Krise? Also, wenn man seinen Kindern kein Leben auf diesem Planeten gönnt, wem denn dann? So. Ja.
Ich habe neulich im erweiterten Familienkreis auch ein Gespräch geführt, was gar nicht so einen starken politischen Hintergrund erst hatte. Und dann kamen so krasse Ressentiments mir da entgegen, also die man selber eigentlich aus, weiß ich nicht, als Talking Points irgendwelcher rechten Twitter-Trolle oder so kennt. Und auf einmal kamen die in so einem persönlichen Gespräch in so einer Art, naja, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, Sache mir so entgegen. Ich habe mich gefragt, woher kommt das denn jetzt eigentlich? Warum? Also da hatte ich auch dieses Gefühl, nicht unbedingt einer semantischen Krise, aber von so einem Überrumpeltsein irgendwie von Meinungen, die ich eigentlich gar nicht für diskursfähig gehalten habe, die jetzt aus so einem nahen Umfeld auf einmal kommen. Also das ist ja keine an sich, sagen wir mal, Verrohung des Diskurses, Polarisierung der Gesellschaft, ganz neue Diagnose und ja auch gar nicht die einzige, die du machst. Das kommt aber ja ein bisschen drin vor. Also du schreibst ja dann auch von Wutbürgern und Querdenkern und Politikverdrossenheit und solchen Sachen. Und dann die andere Sache der Verwässerung der Begriffe. Es ist ja immerhin so, dass du jetzt in dem Buch schreiben kannst, Moment mal, Freiheit gibt's ja aber eigentlich auf irgendeine Art. Also du, was du ja gerade auch gesagt hast, ist, irgendwie brauchen wir diese Begriffe schon. Wir können jetzt nicht sagen, naja, wir sind in der Postmoderne, Begriffe ändern sich halt, Bedeutungen ändern sich, dann benutzen wir halt nicht mehr das Wort Fräulein zum Beispiel, aber bei Begriffen wie Freiheit, wie Nachhaltigkeit und so weiter, ist es wichtig, dass diese Begriffe noch irgendwas bedeuten. Vielleicht erstmal, wie nutzen sich die denn ab? Also wie passiert das denn, dass die Begriffe sich abnutzen, deiner Meinung nach? Denn dass das passiert, ist ja im öffentlichen Diskurs erkannt. Also es gibt ja das Wort wie Greenwashing zum Beispiel. Wir haben, also es ist ja ganz schlimm eigentlich auch gewesen, wie diese große progressive Bewegung, die von Fridays for Future angestoßen wurde, dann so eingehegt wurde vom Kapitalismus und mittlerweile vor der Tagesschau irgendwie ist jede Bank und alles und Shell und sonst was, alle sind irgendwie super nachhaltig. Jedes Kreuzfahrtschiff irgendwie achtet auf seine Emissionen. Sind natürlich alles Lügen die meiste Zeit, ne? Also das sind oft einfach Marketingkampagnen. Aber da versteht die Öffentlichkeit ja schon oder auf jeden Fall kritische Menschen verstehen schon, das ist jetzt Greenwashing. Eigentlich wollen wir was anderes. Also ist es wirklich so schlimm, dass wir diese Begriffe nicht mehr verstehen, dass wir nicht mehr verstehen, was mit Freiheit gemeint ist? Verwässern die wirklich so doll? Und wie passiert diese Verwässerung, wenn es nur ein hegemonialer Grund ist? Also wenn wir sagen, ja, die FDP ist jetzt halt eine Regierung und ballert halt ihren Freiheitsbegriff jetzt raus, wo man ja auch sagen könnte, es ist eine Partei der Unfreiheit. Die will eigentlich, dass große, arme Massen in schlechten Jobs gehalten werden und sich da kaputt rackern müssen, damit wenige, damit eine Oligarchie vielleicht davon profitiert. Dann könnte man ja sagen, das müssen wir einfach umdrehen von linker Seite oder sowas. Wir müssen jetzt die Begriffe wieder neu setzen oder, was heißt wir, eine Opposition zum Beispiel. Also wieso verwässern diese Begriffe? Weil ich habe das Gefühl, bei dir kommt so ein bisschen drüber, das liegt irgendwie tiefer. Also wir haben, das ist nicht einfach so, dass wir jetzt in einem Podcast sagen, naja, Freiheit heißt eigentlich das, Nachhaltigkeit heißt eigentlich das, Liebe heißt eigentlich das, das wollen wir alles, wir schreiben es auf ein Plakat und dann sind wir dem irgendwie beigekommen, diesem Problem.
Ja, vielen Dank. Es ist ja gerade schon so ein bisschen rausgekommen. Wenn man jetzt versucht, exemplarisch an einzelnen Begriffen herumzudoktern, ob das jetzt für den Podcast so eine gute Idee war oder nicht, würde ich dir überlassen. Aber wenn man damit anfängt, genau, man kann so ein bisschen was dazu sagen, man kann ein paar Sachen rauspräparieren, man kann das ein bisschen illustrieren, aber am Ende des Tages, im Kontext einer liberalen Gesellschaft, kann es nicht die Aufgabe der Philosophie sein, hier sozusagen diese Sachen irgendwie letztgültig zu definieren. Das wäre ja auch Unsinn. Genau, das wird dann ganz schnell hemdsärmlich. Ne? Insofern, das waren jetzt wirklich nur so erste Illustrationen, um so ein bisschen da heranzuführen. Du hast jetzt eigentlich, würde ich sagen, alle wichtigen Stichworte, ja, dieses theoretischen Rahmens genannt. Die Idee ist ja die, könnte es nicht Begriffe geben, bei denen es irgendwie nicht egal ist, die wir tatsächlich brauchen, weil sie wichtig sind für die gesellschaftliche Organisation? Und zwar, wofür genau? Na, was machen wir mit unserer Gesellschaft? Wir kommunizieren natürlich auch viel, aber wir haben ja auch so eine Art Stoffwechsel und dabei lösen wir Probleme. Mhm. Ich würde sagen, das ist sozusagen eine sehr allgemeine Beschreibung davon, was Gesellschaften zu tun. Probleme lösen. Und diese Problemlösung, sowieso, aber insbesondere in demokratischen Gesellschaften, ist natürlich vermittelt über Begriffe, nämlich indem wir miteinander reden, was ist eigentlich das Problem? Also wir müssen es definieren, auf den Begriff bringen. Und dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie wir das Problem jetzt angehen, was eine geeignete Lösungsstrategie wäre. Dann müssten wir die eventuell mal zwischenevaluieren, wo stehen wir eigentlich, wie machen wir von hier aus weiter und so. Das heißt, die ganze Pragmatik des Problemlösens, dann aber auch die normative Orientierung, die dazugehört. Also warum wollen wir denn das Problem lösen? Das, was ich eben versucht habe anzudeuten mit den Kindern. Warum wollen wir denn dieses Problem der ökologischen Krise überhaupt lösen? Und welche Lösungen wären denn kompatibel mit unserem normativen Selbstverständnis? Also die Einführung einer Ökodiktatur wäre es eher nicht. So, das heißt, der Begriff der Nachhaltigkeit, das ist ja jetzt kein, das ist nicht so ein Begriff, der sozusagen aus der fröhlichen Philosophie kommt und sich auch wieder in ihr, auch wieder in sie zurückziehen könnte, sondern der Begriff der Nachhaltigkeit, der ist ja ganz wichtig sozusagen für die Zukunft der Gesellschaft, für gesellschaftlichen Fortschritt, in gewisser Weise auch für die Fortexistenz der liberalen Gesellschaft, wie wir sie kennen. Und wenn jetzt sowas wie Greenwashing auf den Plan tritt und diese Begriffe sozusagen aushöhlt, ist das ein Problem. Was passiert bei Greenwashing? Kurz gesagt, man bezieht sich auf sozusagen normativ dichte, gehaltvolle Ideale, löst sie aber systematisch nicht ein. Was kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Zum Gefühl, dass man es nicht ernst mit ihnen meint. Mhm. Und das sozusagen andauernd und überall. Ja? Und da schließt sich dann der Kreis zu den Wutbürgerinnen und Wutbürgern, zur Politikverdrossenheit und so weiter. Kurze Fußnote. Vielleicht reden wir da ja auch noch mal länger drüber. Ich meine, es kann niemanden kalt lassen, wie im Moment die Umfragewerte etwa für die AfD insgesamt fürs rechte Spektrum ausfallen. Und sicherlich, ja, wenn man sich vor Augen führt, dass das über 20% sein sollen. Und hier würde ich jetzt mal, ich habe vor einiger Zeit an einem Sonderforschungsbereich an der TU Dresden genau zu diesen Themen unter anderem auch geforscht. Das lief unter dem Stichwort Invektivität. Und ich würde sagen, ein Ergebnis ist doch eigentlich an der Stelle, bei diesen über 20%, klar, man wird sagen, da spielt der autoritäre Charakter eine wichtige Rolle, da spielen die üblichen Verdächtigen eine wichtige Rolle. Es hat aber auch was damit zu tun, und das ist ja auch keine deutsche Entwicklung allein, sondern ist sozusagen in allen westlichen Demokratien zu beobachten, dass sozusagen die etablierten Angebote insgesamt alle nicht mehr als glaubhaft empfunden werden. Ja, da haben wir genau so eine Glaubwürdigkeitskrise, die sozusagen über das Verschleifen von Begriffen, wenn man es mal philosophisch anschaut, zustande gekommen ist. So, und jetzt kommt sozusagen der letzte Akt, ja, dieser Problem-Melange, Nämlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass sowas wie Greenwashing halt die ganze Zeit über passiert und nicht nur auf dem Terrain der ökologischen Krise, sondern ja auch auf allen anderen möglichen Gebieten. Ich habe in dem Buch noch ein Kapitel zur Werbung. Mhm. Die Werbung ist ja auch so ein Paradigma, an der man, also die macht ja im Prinzip genau das, ja, ja. Die ganze Zeit Versprechen machen, die im Grunde genommen nicht einlösbar sind. Was passiert denn damit? Und jetzt gibt's Surprise. Also jetzt sind wir doch wieder im 18. Jahrhundert, schon bei Immanuel Kant. In seiner dritten Kritik, der Kritik der Urteilskraft, gibt es einige Stellen, die nach dem Klischee nach, ich sag mal nach der Schulvorstellung von Kant, jetzt sich sehr unkantisch eigentlich ausnehmen, wo Kant nämlich in die Richtung argumentiert, dass er sagt, die Vernunft, die uns eingeboren ist, die funktioniert aber nicht von allein. Mhm. Das ist nicht so, dass man sie einschaltet und sie läuft, sondern die Vernunft, die muss auch bestimmte Dinge lernen. Und zu diesen Lerngeschichten gehört jetzt nicht nur das, was ein Kind einfach kognitiv lernen muss, weil das Gehirn am Anfang noch nicht so entwickelt ist, sondern zu diesen Lerngeschichten gehört auch sowas wie, die Vernunft muss wissen können, nach dieser Kant-Perspektive, dass sie eigentlich in dieser empirischen Welt zu Hause ist. Also dass sozusagen unsere, ich nenne es mal geistige Ausstattung, wo wir in diesem Podcast sind, dass unsere geistige Ausstattung auch tatsächlich zu der Welt passt, in der wir leben. Und was meint Kant damit? Es geht vor allem, oder sagen wir so, eine interessante Lesart wäre, das jetzt genau auf die normativen Selbstverständnisse zu beziehen. Das heißt, man trifft sozusagen in dieser Sozialisierung, der Urteilskraft ist dann das Wort, kommen wir bestimmt noch zu, also sozusagen der Versuch, sich einen Reim auf diese Welt zu machen, auf diese Gesellschaft. Man trifft auf alle möglichen Deutungsangebote, wird aber regelmäßig feststellen, dass es so nicht ist, wie verlautbart wurde. Mhm. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen weiter überlegt, ja, das ist ganz schwer, irgendwo Halt zu finden. Überall gibt's sozusagen der Stein nach. Ja? Überall ist es wieder doch nicht so, wie es schien und so weiter. Überall gibt's doch wieder Greenwashing und so weiter. Es ist ganz schwierig, sozusagen eine unverzerrte Kommunikation zu finden. Und wenn mein Argument oder meine Überlegung an der Stelle ist, wenn sozusagen das, natürlich kann es strategisch verzerrte Kommunikation geben, die ist nicht an sich problematisch, aber wenn die sozusagen Überhand nimmt, wenn es sozusagen nicht mehr genügend Orte und Zeiten gibt, an denen sozusagen unverzerrte Kommunikation sozialisationswirksam ist. Also ich meine, dann fangen die echten Probleme an. Wenn sozusagen dieses Urteilen anfängt, frei zu drehen, ja, dann sind wir sofort bei Verschwörungstheorie, QAnon und so weiter und so fort. Denn was meine ich mit frei drehen? Das ist ja interessant. Alle diese Sachen, die uns in letzter Zeit so viel Kummer bereitet haben, die dazu geführt haben, dass das Internet im Wesentlichen keine Hoffnung, sondern eher eine Befürchtung geworden ist für die Öffentlichkeitstheorie. All das hat damit zu tun, dass Leute zu den abstrusesten Schlüssen, zu den abstrusesten Urteilen, muss ich korrekt sagen, gelangt. Mhm. Und man fragt sich, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Ja, dass es so drunter und drüber geht. Und sozusagen das Maß vollkommen verloren ist. Mhm. Letzter Satz dazu. Es gibt da ja lustige Sachen oder Sachen, wo man auf den ersten Blick schmunzeln möchte. Na, die Lizardman-Theorie und so. Ja, Rumsfeld ist ein Lizardman, übrigens, by the way. Aber es gibt auch die Flat-Earth-Theorie. Und da hat sich zum Beispiel jemand in seinem Garten eine Rakete gebaut, selbst hochgeschossen, weil er beweisen wollte, jetzt sieht man nicht, dass ich Anführungszeichen mit meinen Fingern mache, also weil er in Anführungszeichen beweisen wollte, dass die Erde flach sei. Und ich meine, der hat sein Leben riskiert. Und da muss man sich ja wirklich mal fragen, wie kann es sein, dass wir in diesen Punkt gekommen sind, ja, dass Leute ihr Leben hergeben für Irrsinn, ja, ohne Not. Und,
also es ist so ein bisschen so, ohne das jetzt direkt parallelisieren zu wollen, ich muss nur daran denken, dass es ja in der praktischen Philosophie diese unterschiedlichen Arten gibt, was für eine Ethikform hat man, und in der Antike hat man ja immer die Tugendethik, und da geht es ja immer so ein bisschen darum, dass man so das Moralische wie so ein Muskel irgendwie trainieren muss, ne? Also muss oft tapfer sein, damit man dann auch wirklich irgendwie die Tapferkeit so ungefähr hat. Und was du jetzt erzählst, klingt so ein bisschen so wie bei der Urteilskraft, als müsste, also verwirrt sich irgendwann die Urteilskraft, wenn sie immer das Gefühl hat, das, was sie mal gedacht hat oder das, was mal entschieden wurde, das funktioniert nicht mehr so richtig oder das passt nicht drauf, und das, was ich jetzt als nachhaltig gekauft habe, war doch nicht nachhaltig, und deswegen gehen irgendwann dann so die Begriffe verloren. Und dann, weiß nicht, ist das so eine Art Slippery Slope, dann ist irgendwann so alles möglich, weil das hatte ich auch in diesem von Ressentiment getränkten Gespräch, dass ich auf einmal so dachte, ja, das ist eigentlich eine Person, bei der ich jetzt nicht gedacht hätte, dass so einfache Ressentiments jetzt als Erklärungsmuster herangezogen werden, aber vielleicht, genau, also ich will das nicht entschuldigen natürlich, aber liegt das auch unter anderem daran, dass man sich mit den Angeboten, die jetzt gemacht wurden, nicht identifizieren kann und dann wieder so zurückfällt. Und dann haben wir natürlich das, dass wir mittlerweile wirklich ganz oft das Gefühl haben, man weiß gar nicht mehr genau, wo soll man da überhaupt noch ansetzen bei diesen Sachen. Also man fragt ja dann irgendwas, okay, was sagst du denn? Hast du da eine Studie zugesehen oder warum glaubst du denn das und so weiter? Und dann, warum man das glaubt, ist auch meistens noch, man hat es irgendwo gehört und man hält es irgendwie für plausibel. Also da meinst du, setzt dann so eine grundsätzliche so eine Unschärfe der Urteilskraft eigentlich ein, dann kommt man in so ein Freidrehen.
Genau, ganz genau. Das ist eigentlich meine Perspektive darauf. Wenn man die alten griechischen Begriffe nimmt, Idiosynkrasie oder Idiotie. Idiotie ist bei uns natürlich normativ eindeutig belegt, aber wenn man mal von der Wortwurzel kommt, dann bedeutet das ja eigentlich so eine Art Entweltlichung, dass man mit seiner Vernunft oder mit seinem Verstand alleine ist und deswegen Monster gebiert, sozusagen. Ja, also dass die alleinstehende Vernunft, die Vernunft, die allein zu Hause ist, die hat sozusagen keine positiven Beispiele, die hat keinen Halt. Wie sagt man das im Englischen noch hier? Best Practice, ja, so. Also, wenn all das sozusagen auf Dauer fehlt, ja, dann ist man mit sich selbst allein gelassen. Und ich glaube, das mit sich selbst allein gelassen sein ist ein Problem. So, ich würde sagen, da gibt es ja viele sozusagen milde Formen, die man im Alltag auch kennt, ja, und was alles so firmiert unter mal die Fenster aufmachen, mal das Licht reinlassen, ja, und so weiter und so fort. Und nun ist es so, ich glaube, für bestimmte Bevölkerungsgruppen hat es so viele kommunikative Frustrationserfahrungen gegeben, dass es einfach überhaupt nicht attraktiv ist, die Fenster aufzumachen. Und wenn es attraktiv ist, dann eher in so einer Lebensform des sich Ärgerns. Ja, was kommt heute schon wieder aus Washington oder Berlin oder so? Ja, was haben sich die Verrückten heute wieder ausgedacht? Ja, solche Haltungen entstehen dann. Also ist es in gewisser Weise, ist es so eine Art Verlust der Welthaftigkeit, wäre noch so ein Hilfswort, was man hier verwenden könnte. Man koppelt sich sozusagen aufgrund von schlechten Erfahrungen irgendwie ab. Und genau, und da entsteht dann so eine Art, irgendwann, ja, der Endpunkt dieser gedachten Entwicklung wäre dann sicherlich so ein, naja, zumindest almost anything goes, ja, oder sozusagen, oder was sozusagen zu den Affekten passt, das geht dann oder so. Und Freidrehen ist da, würde ich sagen, tatsächlich ein ganz, ganz gutes Bild für. Und ich meine, genau, wie du jetzt schon gesagt hast, ich kenne auch viele solcher Beispiele, die mich sehr beschäftigt haben. Ich war mal in der Corona-Zeit, in der Corona-Hochzeit, muss man ja sagen, Arzttermin. Und plötzlich wurde eine Debatte über den Impfstoff geführt, aber anhand einer WhatsApp-Gruppe, wo dann tatsächlich drin stand, dass man da Mikrochips mit verabreichen würde. Ja? Und das habe ich dann auf einmal mit einer Ärztin diskutiert. So. Und klar, als Ärztin haben sie jetzt eher keine philosophische Ausbildung, aber gleichwohl würde man sich ja wundern, wie kann das denn sein? Also formale Intelligenz, also so, sag mal, das, was man mit Intelligenztest testet, das muss ja vorhanden sein, ne? So. Und gleichwohl, ja. Und das heißt, da ist man irgendwie im Bereich dessen, was man als Urteilskraft in der philosophischen Tradition bezeichnet. Man kann es ganz grob abgrenzen, ganz grob unterteilen und sagen, wir haben eigentlich so zwei, also alle möglichen Äußerungen, die sozusagen irgendwie einen, ich sag's mal, ein bisschen unscharfen Wahrheitsanspruch haben oder die irgendwie die ernst genommen werden wollen, vielleicht können wir es so fassen, die kann man in so grob in zwei große Gruppen einteilen in der Philosophie. Das eine sind die Schlüsse. Und die Schlüsse, die haben jetzt einen sicheren Gang nach klassischer Auffassung. Also in die Schlüsse speise ich Prämissen ein und kriege dann über ein sicheres Verfahren einen Schluss daraus. Und wenn die Prämissen richtig waren, dann wird der Schluss auch korrekt sein. Das ist sozusagen die Vorstellung, die hinter klassischen logischen Kalkülen steckt. Und bis heute unterrichten wir das so.
Gültige und schlüssige Argumente haben wir auch mal eine Folge zu gemacht.
Genau, Schlüsse. Und alles das, was jetzt kein Schluss ist, weil es eben nicht so ein gestanztes Argument ist, was einen logisch sicheren Gang nehmen würde. Also alles das, was so ein bisschen fluffiger ist, was nicht so formalisiert ist oder auch vielleicht gar nicht so formalisierbar ist, all das, aber trotzdem einen Wissensanspruch erhebt, all das nennen wir jetzt Urteil. Ja, also in dem Bereich bewegen wir uns. Aussagen über die Welt im weitesten Sinn. Über die man aber, und das ist halt auch der Witz bei dieser kantischen Kritik der Urteilskraft, es ist kompliziert, ne? Bei den Dingen, über die wir uns politisch und so weiter streiten, natürlich kann ich da in der Regel kein naturwissenschaftliches Experiment zu machen. Ich hatte die Diskussion gerade letzte Woche auf einer Konferenz. Ja, natürlich wäre es hemdsärmlich zu sagen, liebe Hannah Arendt, liebe Urteilstheorie, A, habt ihr irgendwie Kant falsch verstanden und B, bringt ihr uns heute irgendwie gar nichts mehr, weil was soll das so zu tun, als gäbe es nur Meinungen, alle Urteile sind irgendwie gleichwertig, alles sind so Vorschläge, wie man sich einen Reim auf die Welt machen könnte, aber wie es wirklich ist, also so richtig kognitiv fest können wir das ja nicht rausbekommen. So, das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist, und deswegen denken auch viele oder sind ja viele der Meinung, dass diese Urteilstheorie-Familie so gut passen würde zur liberalen Demokratie, was sicherlich auch so ist. Nur es gibt eben auch noch eine andere Seite, mit der wir heute so massiv konfrontiert werden, nämlich es ist ja auch nicht befriedigend, weder politisch noch theoretisch, dass ich da so eine Aussage habe, was weiß ich, QAnon oder Lizardman oder whatever. Und auf der anderen Seite habe ich die einer Klimaforscherin, eines Klimaforschers. Und man sagt ja, auf dem politischen Parkett sind das eben zwei Urteile, die sich auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Das wäre ja auch seltsam. Ja. Das heißt, irgendwie ist die Philosophie an der Stelle aufgefordert, hier ein bisschen mehr zu tun. Und es ist tatsächlich mal ein echter Arbeitsauftrag an die Philosophie, um mal auszubuchstabieren, wie man eben doch was dazu sagen kann, was irgendwie validere Urteile sein könnten und was nicht. Und weil es aber eben jetzt gerade nicht so ist, dass man, wie wir es am Anfang schon gesehen hatten, dass man da mit so einem philosophischen Helikopter drüber fliegt und sagen kann, so ist es eben nicht, sondern man kann eben sagen, manche Urteile sind komisch, die sind auffällig und das wird vermutlich was damit zu tun haben, dass die Subjekte, die diese Urteile fällen, irgendwie durch eine Frustrationsgeschichte gegangen sind und irgendwie den Kontakt zu so einer größeren Urteilsgemeinschaft verloren haben, zu einer Urteilsgemeinschaft, die als Gesellschaft ja auch darauf angewiesen ist, das ist jetzt sozusagen das Sprungbrett, von dem wir springen müssen, na, von der Postmoderne sozusagen, denn es reicht ja auch nicht nur zu sagen, wir sind irgendwie im Strudel von so tausend Narrativschichten, sondern es gibt handfeste, dringende Aufgaben, die am besten schon vorgestern hätten angegangen werden müssen. Jetzt haben wir es immer noch nicht gemacht, die Uhr tickt und vielleicht ist das ja auch nochmal eine Überleitung zum Problembegriff, also wir haben es ja im heute auch mit Problemen zu tun, die ganz anders sind. Es gibt diesen Begriff Anthropozän, der eigentlich aus den Geowissenschaften kommt, uns aber darauf stößt, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit tatsächlich so ist, dass die Uhr tickt. Mhm. Ich meine, das ist ja verrückt. Man kann sagen, bei einer Revolution kann man sagen, keine Revolution ist für immer verloren. Es ist ganz traurig, wenn eine demokratische Revolution scheitert. Ja, Hoffnungen gehen verloren, Menschen sterben, Schicksale können sich nicht erfüllen. Ja, es ist unfassbar tragisch. Nur, nichts hindert mich, das übermorgen nochmal zu versuchen. Ja? Hätte Trump das tatsächlich geschafft, in den USA eine autoritäre Revolte mindestens mal vom Zaun zu brechen, es wäre unfassbar schlimm für die Welt gewesen. Trotzdem, sozusagen vom logischen Standpunkt, hätte sich in zwei Wochen eine Gegenbewegung formieren können. Und sicherlich gibt es da auch sowas wie Windows of Opportunity und ja, Gelegenheitsstrukturen und so weiter. Nur der Witz ist, das ist nichts, was für immer wegläuft. Die ökologische Krise ist anders. Es gibt die Idee der Tipping Points beispielsweise, die vielleicht viele schon mal gehört haben. Es ist zum Beispiel beim Regenwald so, wenn der erstmal degradiert ist und sich selbst sozusagen, also wenn der erstmal zur Steppe geworden ist, ist es sehr schwer vorstellbar, wie das jemals wieder ein Regenwald werden sollte. Ja. Also so, es gibt irreversible Verläufe, ich nenne das inelastische Probleme, und die setzen eben einen ganz neuen Anspruch an unsere demokratische Politik. Und ich glaube, das ist sozusagen das, wo aus einer Beschreibung, die man so machen kann, tatsächlich was in meinen Augen, ich darf das vielleicht sagen als Autor, in meinen Augen irgendwie was Dringendes wird. Weil es ja nicht nur eine ästhetische Frage ist, ob wir uns jetzt gut verstehen oder nicht, sondern die Uhr tickt.
Aber auch wenn du auch dann redest, diese Begriffe nutzen sich ab, diese Urteilskraft scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren, man dreht frei. Liegt das tatsächlich daran, wie im öffentlichen Diskurs mit Begriffen umgegangen wird und dass wir eben in so einem Internetzeitalter halt unglaublich viele, genau wie du gerade meintest, so Schichtungen von Diskursen haben und so ein Hin und Her und das darf man noch sagen, das soll man nicht mehr sagen und so weiter und so fort. Liegt es nicht auch einfach an materiellen Gründen, also dass natürlich immer viel versprochen wird, aber dann kommt einfach unten auch viel einfach nicht an oder Menschen haben einfach das Gefühl, PolitikerInnen setzen dann eben gar nicht das um, wofür sie gewählt wurden und dann kicken einfach Ressentiments, die vielleicht auch immer schon da waren. Also ich will das nicht wieder mit diesen Ressentiments nicht verteidigen, dass Menschen die haben und anwenden. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, wenn wir diese großen AfD-Wahlergebnisse haben, dass wenn die Schulen saniert worden wären und es vielleicht mehr Umverteilung gegeben hätte und sowas, dann wären die Ressentiments vielleicht auch immer noch da, aber vielleicht würden die Leute nicht sagen, ich will jetzt diese Partei und so weiter, weil sie immerhin auch an diesem Wohlstand der Gemeinschaft vielleicht teilhaben hätten können, ohne jetzt sagen zu wollen, das sind nur Menschen aus dem Prekariat, die AfD wählen. Das ist ja gar nicht so. Aber trotzdem, liegt es wirklich nur an diesem philosophischen, wie sehen wir das, wie treffen wir Urteile, wie haben sich Begriffe abgenutzt? Oder man könnte ja auch so ein Argument machen, dass man sagt, naja, es kommt gar nicht so auf diese Begriffe an und das, was jetzt die Leute alle unter Nachhaltigkeit verstehen, sondern es kommt darauf an, halt nachhaltige Politik zu machen, die tatsächlich irgendwo auch ankommt und sichtbar ist.
Ja, ganz, also das Letzte würde ich sofort unterschreiben. Ich komme gleich noch zu den Ressentiments, aber um es mal von der Seite aufzuziehen. Ist es nicht merkwürdig, mal vom grünen Tisch aus gedacht, ist es nicht verdammt merkwürdig, wir sind eine demokratische Gesellschaft, wir haben es doch eigentlich in der Hand. Kollektives Handeln, demokratische Entschlüsse. Wir könnten doch eigentlich sagen, Moment mal, wir wollen eigentlich nicht, dass jemand so richtig hinten runterfällt. Und Moment mal, wir wollen aber eine nachhaltige Problemlösung. Das heißt, irgendwie scheint es ja Probleme in der demokratischen Selbstverständigung zu geben, die dazu führen, dass am Ende nicht das politisch verwirklicht wird, was dazu führen würde, dass keine Risse oder weniger Ressentiments entstehen oder so. Ja. Das heißt, irgendwie, das geht mir gar nicht darum, diese ökonomischen Dimensionen irgendwie herunterzudimmen, sondern eher zu sagen, die ökonomischen Dimensionen, das wäre das Werbungskapitel, prägen natürlich auch unsere demokratische Öffentlichkeit und führen sozusagen zu bestimmten kommunikativen Interessen. Also Greenwashing, dahinter steht ja ein bestimmtes, vermeintliches, möchte ich dazu sagen, ökonomisches Interesse. Ja? Deswegen wird das so durchgezogen, deswegen gibt es diese großen Verzerrungsfaktoren im öffentlichen Diskurs. Vermeintlich deswegen, wenn man sich mal, auch das finde ich, wäre eine Debatte, der aus meiner Sicht mehr Bedeutung zuwachsen könnte oder sollte. Wenn man sich mal überlegt, was macht so ein Unternehmen, wenn man sich mal vom Reißbrett her vorstellt? Ja, und die meisten Unternehmen, die meisten wirtschaftlichen Akteure, machen wir es nochmal breiter, die meisten wirtschaftlichen Akteure versuchen sowas wie lineare Optimierung. Ja, das heißt, der Profit soll gesteigert werden, jetzt im Fall eines Konzerns. Und das heißt, etwas plan gesagt, die neuen Quartalsergebnisse sollen besser sein als die alten Quartalsergebnisse. Es ist die Idee einer linearen Steigerung. Jetzt kann man aber, also die Psychologie hat das schon vor einigen Jahrzehnten, wie ich finde, sehr gut gezeigt anhand von Modellen. Es gibt eben bestimmte Problemtypen, die lassen sich auf diesem linearen Weg gar nicht lösen. Also wenn ich immer im Kopf habe, ich will mit jedem Schritt besser werden, komme ich nie zum Ziel, ne, bei bestimmten Problemen. Das ist so eine Art Metaproblem, was hier eine Rolle spielt. Also die ganzen Akteure haben eine bestimmte Vorstellung von wirtschaftlicher Optimierung und ich würde das, man muss ja gar nichts gegen Optimierung haben. Man kann ja sagen, okay, das ist ein Projekt, das von dem gesagt wird, es steigert den gesellschaftlichen Wohlstand, okay, dann sind wir dabei. Bloß dann muss man darüber reden, was heißt denn eigentlich Optimieren? Und wenn Optimieren dieses enge Verständnis hat von, ne, die Quartalszahlen sollen besser werden, dafür mussten wir leider auch, dafür mussten wir aber leider auch ein bisschen Giftmüll ins Meer kippen und leider noch einen Wald abholzen und so weiter und so weiter und so weiter, ja, dann ist es unterm Strich eher ein gesellschaftlicher Schaden, ne, der nur aus einer ganz bestimmten engen Perspektive einen Gewinn darstellt, ja, also so. Insofern geht es um verzerrte Selbstverständnisse, die dann zu verzerrter Kommunikation führen, die einflussreich ist, ne, weil sie sozusagen mit vielen Mitteln unterlegt ist, weil man da Werbespots schalten kann, weil man da Lobbyisten engagieren kann, die damit losgehen und so weiter. Das ist das eine. Das andere, du hattest jetzt angesprochen, was ist mit Ressentiments? Und ich würde sofort auch da zustimmen. Ich finde, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, es ist merkwürdig, dass die Theorie des autoritären Charakters, so ja der Name, vergleichsweise wenig Anklang findet. Ich meine, es gibt Oliver Decker in Leipzig, soweit.
Frankfurter Schule, diese Studie, die gemacht wurde, noch beim Erstarken des Nationalsozialismus oder davor.
Die sollte den Untertitel der potenzielle Faschist tragen, was dann die Finanziers, nämlich das Jewish Committee, doch ein bisschen zu krass fanden. Deswegen Theorie des autoritären Charakters, genau im Umfeld des Zweiten Weltkriegs. Teilweise mit sozusagen im US-Exil sozusagen, dann, wo dann sozusagen noch sozusagen parallel arbeiten, um jetzt, oder wie soll man sagen, bestimmte Dinge aus der Psychologie mit hinzugeholt worden. Es ist eigentlich eine Arbeit an der Schnittstelle von Psychologie und Soziologie. Und das Problem ist, das ist heute theoretisch in vieler Hinsicht, wie soll ich sagen, nicht gerade en vogue. Ja, es wird mit Psychoanalyse gearbeitet und so weiter. Natürlich viele empirische Dinge sind veraltet. Oliver Decker, hatte ich gerade genannt, ist jemand, der da aktuell mit arbeitet und eben versucht, diese Theorie weiterzuentwickeln. Ob das jetzt in jeder Facette so überzeugend ist, sei mal dahingestellt. Aber immerhin wird es sozusagen dadurch ja dann immer wieder aufs Tableau gebracht. Ich finde das eigentlich, also da gibt es sicherlich viel Arbeit, ja, da gibt es viel zu tun, das methodisch zu aktualisieren und so weiter und so fort. Aber da sind einige Ideen drin, die, würde ich sagen, doch aus meiner Sicht doch wichtig wären, um sich die Entstehung dieser Ressentiments klarzumachen. Und was sozusagen einige Vorstellungen, die da so drinstecken, ist, also ein Bild ist die sogenannte Radfahrernatur. Mhm. Ja?
Also nach oben buckeln, nach unten.
Man bekommt
treten,
von oben auf den Deckel und tritt es nach unten durch. Oder so diese Vorstellung, weil man selber halt kaum zum Durchatmen kommt, guckt man irgendwie ganz besonders kritisch auf die Freizeit der anderen und entwickelt dann irgendwie die wahnhafte Vorstellung, dass andere Leute die Füße hochlegen könnten, nur man selber. Man muss immer viel mehr arbeiten. Und dieses, die anderen Leute legen die Füße hoch, das sind dann in der Regel halt sozusagen natürlich Minderheiten.
Das ist ganz, ganz kurz, weil ich finde das immer so witzig, ich muss da immer dran denken an dieses, die Geflüchteten haben Handys Beispiel, was dann immer so durch die Öffentlichkeit ging,
genau.
Wo man sich so denkt, ja, Menschen, also besitzen ein Smartphone, fliehen aus ihrem Land aufgrund von Krieg oder sonst was, verlieren vielleicht noch Angehörige auf der Überfahrt oder so, sind dann mit diesem Smartphone in Deutschland und der Deutsche steht am Zaun und denkt sich, er hätte dieses Handy bezahlt. Also das ist irgendwie, das ist so ein, also ist ja auch egal, auch selbst wenn der Staat das Handy bezahlt hätte und so weiter. Aber ich finde das eben, genau, das ist so eine Art seltsames Ressentiment, was auf einmal kickt, wo man denkt, dieser Bedeutungszusammenhang existiert überhaupt nicht, der sich herbeifantasiert wird zum Beispiel. Ja.
Genau, und die Erklärung, also ich hatte ja schon gesagt, es gibt da viele Probleme. Die ursprüngliche Theorie operiert mit klassischen psychoanalytischen Motiven. Ein Versuch bei Decker ist jetzt zum Beispiel zu sagen, es ist nicht die Autorität des Vaters in der bürgerlichen Kleinfamilie, sondern es ist die, wenn man so will, die Autorität einer Wirtschaftsrepublik. Ja, das heißt, also die bürgerliche Öffentlichkeit, die politische Öffentlichkeit, die Lebenswelt selbst, das ist alles so durchökonomisiert, so die Vorstellung, dass man es nicht schafft als Gesellschaft, nicht mal mehr schafft, diesen Druck von den Kleinen fernzuhalten. Das heißt, schon beim Heranwachsen gibt es sozusagen diesen Druck, du musst funktionieren oder du wirst verworfen, so die Wortwahl bei Decker. Ja. Und das wäre dann eben so ein möglicher Erklärungsmechanismus, ja, dass man sagt, diese Angst, ja, nicht ausreichend zu funktionieren, sozusagen. Man beutet sich selbst aus und erwartet dann, dass es die anderen aber bitteschön auch machen möchten. Ja, und hat diese Hermeneutik des Verdachts. Ja? Wer hat denn da Sonntag um 17 Uhr schon Feierabend gemacht, ja? So ungefähr. Und das ist eine Theorie, die sicherlich aktualisierungsbedürftig ist, die aber trotzdem, denke ich, ihre Rolle. Und das wäre eben auch zum Beispiel für eine semantische Krise, die, glaube ich, immer noch eine Rolle zu spielen hat. Genau, um diese Sachen zu erklären, für die es ja sonst wenig Erklärung gibt, gerade an dieser Schnittstelle von Soziologie und Psychologie. Das heißt, egal, wie man damit jetzt weitermacht, ich sage, es ist ein Ausgangspunkt, den man nicht sozusagen vorschnell über Bord werfen sollte.
Wir sind jetzt schon fast am Ende. Was hättest du denn noch, also genau, für Wege aus diesen semantischen Krisen, was würdest du dir wünschen? Und hast du noch vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer irgendeinen Text zu empfehlen, frage ich ja immer am Ende, neben natürlich dem eigenen, den du geschrieben hast, den ich in den Shownotes verlinkt habe, wo du sagst, da könnte man eigentlich mal wieder reinlesen.
Ah, okay. Dann muss ich jetzt beim Sprechen mal überlegen, was ich noch empfehlen kann oder möchte. Empfehlen kann man natürlich sehr viel. Also, der Lösung. Es ist in dem Sinne kein Lösungsvorschlag, den man aus dem Hut ziehen kann. Ich würde sagen, es ist einfach die andere Seite der Medaille. Wenn man das so pragmatisch analysiert, und ich meine, wir haben das eben jetzt nicht bis in die letzte wollte, verfolgt, aber ich denke, es ist angeklungen, dass man sagt, naja, im gesellschaftlichen Stoffwechsel, in unserem alltäglichen Leben, in der Weise, wie wir halt alle möglichen Probleme angehen, das ist mit Begriffen strukturiert so. Die Frage ist jetzt, die Begriffe, mit denen wir da rangehen, können die am Ende eigentlich irgendwie eingelöst werden? Und beim Greenwashing würde man sagen, regelmäßig nicht. Ja? Das Kaufangebot beinhaltet Versprechen ökologischer, wie auch immer, Korrektheit oder so. Und das ist dann nicht der Fall. So. Das heißt, das ist eher ein labilisierendes Moment, wenn es auf Dauer gestellt wird. Wenn es nur einmal passiert, ist es halt ein Skandal, über den man sich aufregen kann und der dann vielleicht auch so eine Art Selbstheilungskraft in der Gesellschaft auslösen mag. Ne? Oh, hast du schon gehört und so und die und so. Und, ne? Aber wenn das halt andauernd und ständig passiert und so weiter, dann ist das ein Problem. Aber man kann sich das ja auch genau umgekehrt vorstellen. Man kann sich ja vorstellen, also man überlegt als Gesellschaft jetzt, was wollen wir da machen? Was sind unsere Leitbegriffe, mit denen wir das beschreiben? Zum Beispiel Nachhaltigkeit oder vielleicht noch neue andere Begriffe. Und dann ziehen wir es durch und dann klappt das halt auch. Ja, weil man wirklich will und das so. Und am Ende wird der Begriff der Nachhaltigkeit halt an Kontur gewonnen haben und wird so eine Art Abkürzungsqualität erlangen, weil man sagen kann, man muss dann nur noch sagen, hey, das ist aber nicht nachhaltig, ohne viel zu erklären. Und alle Leute werden sagen, oder viele Leute werden sagen, stimmt, hast du recht, dann lass es uns anders machen. Das wäre sozusagen ein Erfolg des Begriffs Nachhaltigkeit, der sich pragmatisch einstellt, weil man tatsächlich nachhaltig gehandelt hat und sich darüber eben auch die Begriffe, die man in eine Problembearbeitung reinsteckt und die am Ende Teil der Lösung werden, die stabilisieren sich in gewisser Weise und schreiben sich auch in gewisser Weise fort dann im gesellschaftlichen Stoffwandel. Oder manche Leute würden dann vielleicht Fortschritt sagen, wenn es klappt oder so. Ja, das ist sozusagen die Gegenseite. Das heißt, in dem Buch geht es eigentlich gar nicht darum, so von oben aus den Wolken zu gucken und tralala Begriffe und so sonntagsredenmäßig und sollten wir uns nicht mal am Riemen reißen und irgendwie wieder netter und gebetshafter miteinander reden oder so. Nee, gar nicht. Sondern das ist eher... Es geht um den Zusammenhang von Problemlösung und Urteilskraft. Das ist es eigentlich. Dass man sagt, wenn Probleme die ganze Zeit notorisch irgendwie so schlecht und suboptimal gelöst werden, dann leidet darunter sozusagen auch die kommunikative Schicht. Und jetzt kann man das wieder umdrehen und sagen, ja, aber die kommunikative Schicht brauchen wir ja, um die Probleme von morgen wieder zu beschreiben und dann zu lösen. Das heißt, es hat im schlimmsten Fall so eine Teufelskreisdynamik, muss es aber nicht haben. Und wie ich ja zwischendurch mal gesagt hatte, wie lange der Schalter wird umgelegt durchs Anthropozän und durch die ökologischen Krisen. Weil das Probleme sind, ich hatte es kurz gesagt, man kann sich vorstellen, es gibt sowas wie elastische Probleme, die schnappen in ihre Ursprungsform zurück, wenn man sie mal verformt hat und es nicht geklappt hat. Und dann gibt es die inelastischen Probleme, da verändert sich die Problemstruktur über die Zeit. Und das bedeutet, dass die über den Zeitverlauf hinweg auch tatsächlich immer schwerer lösbar werden können und vielleicht irgendwann gar nicht mehr lösbar sind. Am Horizont sind das dann natürlich so Befürchtungen wie, der Planet Venus wäre eigentlich in einer habitablen Zone, ist aber nicht mehr bewohnbar, weil es da zu einer Art Klimawandel gekommen ist. So. Eine andere Überlegung aus der Astrophysik, die so interessant wie bestürzend ist, lautet wie folgt. Man fragt sich, da gibt es schon eine lange Debatte, wie kann es eigentlich sein, dass das Universum so groß ist und wir bisher so wenig, also gar keine Zeichen von extraterrestrischem Leben entdeckt haben. Na, eine Möglichkeit wäre, unsere Scanner sind so schlecht. Zweite Möglichkeit wäre die sogenannte Zoo-Hypothese. Ja, also, ja, außerirdische Völker sehen uns als ihre eigene Vergangenheit und finden es interessant und gucken deswegen und wollen uns nicht beeinflussen. Zoo-Hypothese. Jetzt gibt es aber eine dritte Hypothese, die ehrlich gesagt erschreckend plausibel ist, die dahin geht, naja, alle entwickelten Zivilisationen werden irgendwann in ihrem Energie- und Thermomanagement halt an so ein Problem stoßen, was bei uns Klimawandel heißt oder globale Erhitzung oder so und müssten dann umstellen auf eine nachhaltige Energiewirtschaft. Und da ist jetzt die Idee, ganz viele Gesellschaften werden das nicht schaffen und werden sozusagen eher verglühen, als sich in eine nachhaltige Existenz und Lebensform zu transformieren. So, und alle die verglüht sind, die können wir natürlich nicht finden. Ja, so. Das ist ein bisschen Science Fiction, aber vielleicht ja auch gerade deswegen als Schlusswort geeignet. Nicht? Ich meine, das sind so, man kann das auch kritisch sehen und sagen, es ist gar nicht immer so hilfreich, diese Horror-Szenarien an die Wand zu malen. Auf der anderen Seite sind das die Imaginarien, denke ich, mit denen man sich wird auseinandersetzen müssen. So, Punkt. Buchempfehlung. Ich lese im Moment tatsächlich, wie jetzt gerade diese Sachen aus der Astrophysik, ziemlich viel, ja, eigentlich außerhalb der Philosophie, so, und versuche da philosophisch interessante Sachen zu finden. Eine Autorin, die ich aber in jedem Fall allen empfehlen möchte, ist Eva von Redeker. Also, habe ich letztes Jahr unterrichtet, hat sehr gut funktioniert. Das ist sozusagen, das ist eingängig geschrieben. Und was mir eine Sache, die mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ich glaube, das war im vorletzten Buch, wenn ich mich nicht täusche, ganz kurz gesagt, was heißt eigentlich Leben und was heißt Lebendigkeit? Was können wir eigentlich tun, um sozusagen die Kräfte des Lebens zu mobilisieren?
Revolution für das Leben ist wahrscheinlich das Buch dann gewesen, ne?
Genau. Und jetzt wird es ein bisschen unseriös, aber was mir das so einfällt, ist, ich würde sagen, den Planeten als so eine Art Garten zu betrachten. Das ist ein Bild, denke ich. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch die Wildnis geben soll oder so, aber den Planeten als Garten zu betrachten, um den man sich kümmern muss. So. Auch das wäre, glaube ich, eine Revolution für das Leben. Aber so viel wollte ich gar nicht gesagt haben, sondern nur auf das Buch hingewiesen haben, was ich sehr schön finde.
Ja, vielen Dank. Und ich nehme auf jeden Fall auch ein bisschen mit aus deinem Buch, das natürlich sehr ausführlich durch diese semantischen Krisen durchgeht, viele Begriffe kontextualisiert und so, dass wir vielleicht auch nicht so eine Furcht haben sollten vor diesen Begriffen, also vor Begriffen wie Freiheit und Nachhaltigkeit, weil wir mittlerweile so postmodern denken, ach, das ist ja, weiß ja eh niemand mehr, was gemeint ist, sondern dass wir schon auch sagen sollten, nee, wir meinen damit eigentlich das und das und dafür stehen wir auch ein und das sind auch Ideale, die wir haben und so weiter. Also, und damit man sich dann nicht so, ja, weiß ich nicht, entpolitisiert abwendet, weil man schon so viele falsche Verwendungen irgendwie von diesen Worten gehört hat.
Hätten wir den Podcast mal vor einem Jahr gemacht, dann hätte ich meine Catchphrase immer im Koffer dabei gehabt, ja.
Was? Welche wäre das gewesen?
Ja, die gerade so, genannte.
Okay, ja. Siehst du mal.
Ja, als Autor ist das gar nicht so leicht, ne? Das so auf zwei Sätze runterzubrechen, ne?
Cool, dann haben wir das
haben wir das jetzt auch erledigt.
Jan, vielen Dank für das Gespräch. Genau, das Buch ist in den Shownotes und lass uns sehr gerne nochmal sprechen, wenn ein anderes Buch kommt oder es ein anderes Thema gibt oder so, was dich umtreibt.
Ich bedanke mich ganz herzlich, wie im Vorgespräch gesagt, das nächste Buch wird sich mit dem Zusammenhang von digitalen, politischen und ökologischen Transformationen auseinandersetzen.
Wir sind gespannt. Genau, und das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extra-Folge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.